Hallihallo, hallihallo. Achtung, Achtung, eine wichtige Durchsage. Hier folgt jetzt eine Karnevalssendung. Sollte Ihnen danach nicht der Sinn stehen, dann schalten Sie bitte ab. Allen anderen dagegen sage ich Alaaf und Hellau zum Karneval 2008. Ihr Pater Eberhard Gemmingen von Radio Vatikan.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Schrecklich, schon wieder so eine Karnevalssendung von Radio Vatikan, als hätten die aus den letzten Jahren nichts gelernt. Hinterher kommen dann wieder die Proteste. Wir empfehlen Ohren zu und durch. Zunächst die Nachrichten mit Aldo Parmigiani.
Papst Benedikt sagt seine nächsten Urbi et Orbi-Segen an Ostern ab. Grund sind die angekündigten Proteste von zwei Karnevalisten am Rand des Petersplatzes, die mit dem Werfen einer selbstgebastelten Stinkbombe drohen. Der Papst wird den Interessierten seine Rede per Post zuschicken. Der schon seit langem, mindestens seit dem Sommer letzten Jahres, vorbereitete Redetext hält fest, dass am Werfen von Stinkbomben prinzipiell nichts Schlimmes dran ist. Papst Benedikt will den Kreuzzugsgedanken weiterbeleben. Mit einem motu proprio erlaubt er eine großzügige Rückkehr zur alten Kreuzzugspraxis. Ein Begleitbrief zum motu proprio erklärt, dass der Heilige Krieg ja nie wirklich abgeschafft und darum eigentlich heute im Wesentlichen noch gültig sei. Die neue Form des Zusammenlebens, die friedliche nämlich, soll auch künftig die sogenannte ordentliche Form bleiben. Daneben soll der Kreuzzug als sogenannte außerordentliche Form aber in bestimmten Fällen wieder zugelassen oder geduldet werden. US-Präsident George Bush hat schon großes Interesse an dem neuen, nein, alten Modell gezeigt. Die Gemeinde Marktl am Inn will das Geburtshaus von Papst Benedikt weiter vermarkteln. So sollen künftig gegen saftige Gebühren sogar Geburten im historischen Geburtszimmer Josef Ratzingers erlaubt sein. Ein Rundum-Paket soll außerdem vorsehen, dass im Papst Benedikt-Geburtshaus geborene Jungen an der Marktler Pfarrkirche ohne Extrazahlung auf den Namen Benedikt getauft werden. Benedikt der 16. hat sein Jesusbuch gar nicht selbst geschrieben. Das hat das Wochenmagazin Der Spiegel jetzt aufgedeckt. In einer aufsehenerregenden Recherche stellte das Hamburger Blatt fest, dass die wichtigsten Teile des Papstbuches so ähnlich schon in der Bibel stehen. Der Papst habe das, was dort geschrieben sei, lediglich geschickt montiert und arrangiert, so der Plagiatsvorwurf. Der Kommunistenführer Karl Marx ist posthum zum Erzbischof von München erklärt worden. Statt auf Reinhard Marx, den Trier Bischof, haben die Vatikanbehörden die entsprechende Ernennungsurkunde versehentlich auf den Namen Karl Marx ausgestellt. Kirchenrechtlich ist das jetzt nicht mehr rückgängig zu machen. Schuld an der Verwechslung war offenbar der Bart, den sowohl Karl wie Reinhard Marx tragen. In die alte Messe dürfen nicht nur alte Leute gehen. Das hat der Vatikan heute präzisiert. Wenn sie eine Sondererlaubnis bekommen, dürfen auch junge Leute wenigstens mal kurz gucken, so das Vatikan-Statement wörtlich. Es präzisiert auch, dass die Fürbitten nicht nur des Karfreitags noch einmal gründlich überarbeitet werden sollen. Betroffen ist unter anderem die Fürbitte für besonders viel Asche am Aschermittwoch. Der Papstbrief an chinesische Katholiken ist offenbar nur unzureichend ins Chinesische übersetzt worden. Das wurde jetzt durch Textvergleiche von Experten bekannt. So wurde etwa der Satz »Lasst euch vom Regime nicht ins Bockshorn jagen« im Chinesischen wie folgt übersetzt: »Lenkt euer Boot nicht über den Yangtze, wenn die Krokusse blühen.« Der Satz »Bischöfe ernenne nur ich und sonst keiner« wurde mit chinesischen Schriftzeichen wiedergegeben, die übersetzt bedeuten, dass Frösche quaken am Morgen weckt den Schläfer zur Zeit des ersten Taus. Die Übersetzungsfehler könnten erklären, warum das Regime in Peking auf den Papstbrief bisher nicht reagiert hat. Pius XII. Ist offenbar schon längst selig gesprochen worden, ohne dass es bisher aufgefallen wäre. Das hat der Vatikan jetzt auf Anfrage bestätigt. Johannes Paul II. Habe in den 90er Jahren bei einer Massenseligsprechung von Mörderern, vor allem aus Lateinamerika, auch seinen Vorgänger mit untergeschmuggelt. Die Spekulationen um die Umstände des kurzen Pontifikates von Johannes Paul I. im Jahre 1978 gehen immer weiter. Ein britischer Society-Autor behauptet in einem neuen Buch, Johannes Paul I. habe schon kurz nach seiner Wahl, unmittelbar nach der Lektüre eines besonders komplizierten Buches von Josef Ratzinger, einen ersten Schwächeanfall erlitten. Vatikankreise dementieren diese Behauptung energisch. Der Vatikan wirft dem Autor vor, überhaupt sehr schlampig recherchiert zu haben. Es stimme zwar, dass Johannes Paul sehr betroffen gewesen sei über den Zusammenbruch einer Bank. Dabei sei es aber nicht um das Finanzinstitut Banco Ambrosiano gegangen, sondern um eine Parkbank in den Vatikanischen Gärten. Die Bank war nicht mehr sehr stabil gewesen, seit Johannes der 23. mehrmals darauf gesessen hatte. Sie war aber von Paul dem VI. Aus Spargründen nicht restauriert worden. Paul der VI. Hatte sich, um die Bänke und Stühle in den Gärten und im Vatikan zu schonen, immer zwischen alle Stühle gesetzt. Johannes Paul II. Hat offenbar auch als Papst heimlich weiter Gedichte geschrieben. Das hat sein früherer Sekretär Kardinal Stanislav Tschwiewicz jetzt bestätigt. Die insgesamt 111 Gedichte, darunter auch ein Liebesgedicht an Maria und eine Ode auf die Berliner Mauer, sollen jetzt auf Polnisch erscheinen. Das Vorwort hat einer der Kaczynski-Brüder geschrieben. Welcher von beiden wird sich erst durch einen genaueren Vergleich von Fotos und Fingerabdrücken klären lassen? Eine Übersetzung der Papstgedichte in andere Sprachen ist derzeit nicht geplant. Sie gelten als nahezu unübersetzbar. Der Einbau von Umkleidekabinen an der Sixtinischen Kapelle ist abgeschlossen. Er soll künftig die Teilnahme von weiblichen Kardinälen an einer Papstwahl erleichtern. Benedikt XVI. Hat im Januar 30 verdiente Frauen zu Kardinälinnen ernannt. Derweil gehen die Beratungen von Vatikanexperten mit Indianerstämmen in den USA weiter. Ziel ist es, bei einer erfolgreichen Papstwahl aus dem Schornstein der Sixtinischen Kapelle nicht einfach nur weißen Rauch auszustoßen. Die Kardinäle und Kardinälinnen sollen vor dem Konklave kräftig üben, um möglichst auch den Namen des Neugewählten per Rauchzeichen an den römischen Himmel zu schreiben. Clara Bruni hat zugesagt, sich vor einer Audienz beim Papst erstmal einer Kontrolle durch ein Kardinalsgremium zu stellen. Das wurde jetzt im Pariser Élysée-Palast bekannt. Die Sängerin ist seit wenigen Tagen mit dem französischen Präsidenten Sarkozy verheiratet und will unbedingt mal den Papst treffen. Ein Kardinalsgremium soll vor einer Audienz Brunis bei Benedikt ihr Dekolleté ausmessen und eine Parfumprobe entnehmen, über die ein unabhängiges Institut ein Gutachten anfertigen soll. Erst danach soll grünes Licht zu einer Papstaudienz gegeben werden. Die Republikanische Partei in den USA hat beschlossen, Gott zu ihrem Spitzenkandidaten bei der Präsidentenwahl zu erklären. Damit zieht sie die Konsequenzen aus einer Umfrage, dass nur noch Gott Barack Obama oder Hillary Clinton im Weißen Haus verhindern könnte. Der frühere US-Präsident Bill Clinton hat auf die Gotteskandidatur etwas überrascht reagiert. Einem Journalisten sagte Clinton: Ja, natürlich sollte Gott Präsident werden. Das heißt ich. Das heißt eigentlich meine Frau. Dem deutschen Komiker Harpe Kerkeling soll nachträglich sein Jakobsweg-Diplom aberkannt werden. Darauf haben sich die spanischen Bischöfe nach einer ersten Lektüre der spanischen Übersetzung von Kerkelings Bestseller »Ich bin dann mal weg« geeinigt. Der Komiker würdige in seinem Buch nicht genug die Gestalt des heiligen Jakobus und seine Rolle in der frühen christlichen Urkirche, so die Bischöfe. Ihr Bescheid, Harpes Jakobswegsdiplom einzuziehen, wurde von einer spanischen Tageszeitung unter der Überschrift »Das ist dann mal futsch« veröffentlicht. Ein neues Dokument der Glaubenskongregation hat starke Proteste bei anderen christlichen Kirchen ausgelöst. In dem Dokument stellt der Vatikan fest, Ostern sei ein schönes Fest. Evangelische Bischöfe in Deutschland reagieren jetzt stark verärgert. Die Feststellung des Vatikans stimme zwar, komme aber jetzt zur Unzeit. Sie sei ein Alleingang des Papstes und ökumenisch nicht abgesprochen. Der Vorsitzende der evangelischen Kirche, Bischof Schuber, befürchtet Auswirkungen des Dokumentes auf das ökumenische Klima, ja, auf das Weltklima überhaupt. Das sei ja sowieso schon dabei, sich zu verschlechtern, siehe Al Gore und so weiter. Auch der Wunsch des Dokuments, dass an Ostern hoffentlich die Sonne scheint, sei ein verkappter Versuch, das katholische Profil zulasten der Protestanten zu schärfen. Wer jetzt auf gutes Wetter hoffe, der habe aus der Verschlechterung des Weltklimas nichts gelernt. Es gebe kein Zurück zu früheren Zeiten, wo der Vatikan aus dem Schornstein der Sixtinischen Kapelle so viel weißen Rauch und CO2 ausstoßen konnte, wie er wollte, meinte Bischof Schuber scharf. Wir schließen diese sehr ernste Nachrichtenübersicht ausnahmsweise mit einem Witz. Was ist der Unterschied zwischen einem Politiker und einem Telefonhörer? Den Telefonhörer kann man aufhängen, wenn man sich verwählt hat. Na ja.
Das Heilige Römische Reich ist offenbar doch nicht untergegangen. Kirchenjuristen entdeckten in den entsprechenden Dokumenten jetzt Formfehler. Damit ist der weitere Verlauf der europäischen Geschichte seit 1806 ungültig. Ein Bericht von Schwester Heliganda Rensing.
Das Heilige Römische Reich war Anfang des 19. Jahrhunderts auf Druck Napoleons scheinbar aufgelöst worden. Eben nur scheinbar. Das entscheidende Wörtchen nicht fehlte nämlich in der vom Wiener Hof ausgestellten Urkunde. Der Nichtuntergang des Reiches hat jetzt wichtige Folgen für ganz Europa. Damit ist zum Beispiel Napoleon nominell immer noch Herrscher in Frankreich und nicht Sarkozy. Naja, den Unterschied wird man ja vielleicht gar nicht merken. Der italienische Staat muss sich auflösen, aber das tut er ja ohnehin schon. Und Deutschland würde künftig von Österreich aus regiert. Das wäre wahrscheinlich der fühlbarste Unterschied.
Sensationell! Wir konnten vor wenigen Tagen am Rand der Generalaudienz auf dem Petersplatz ein Kurzinterview mit Papst Benedikt führen. Darin äußert sich der Papst offen wie nur selten. Hier einige Höhepunkte daraus. Heiliger Vater, Sie selbst sind bekennender Karnevalist. Wozu feiern wir Karneval?
Um wirklich die Realität zu verstehen.
Sie haben vor einiger Zeit Ihren schärfsten Kritiker Hans Küng zu einem Gespräch empfangen. Was haben Sie ihm gesagt?
Ich freue mich sehr, dass wir uns hier in Rom wiedersehen können.
Heiliger Vater, wie würden Sie sich selbst kurz charakterisieren?
Einen Menschen voller Leidenschaft.
Wie beurteilen Sie Bischöfe, die überhaupt gar keinen Karneval feiern, sondern stattdessen in Exerzitien flüchten?
Sehr streng.
Heiliger Vater, Sie haben angekündigt, Ihre nächste Enzyklika über den, so wörtlich, zentralen Heinz zu schreiben. Der zentrale Heinz ist aber auch vielen Christen vielleicht noch nicht völlig bekannt. Woran könnte das liegen?
Uns in unserer Zeit fällt es zuweilen schwer, einen Bezug zu diesem zentralen Heinz zu finden.
Letzte Frage, angenommen, Sie würden Ihre Memoiren schreiben, welchen Titel würden Sie wählen?
Wohin das Leben führt.
K&K, Karneval und Katholizismus, das hat mehr miteinander zu tun, als man beim Hören dieser Sendung womöglich denken mag. Im Kölner Raum war das immer eine besonders enge Symbiose, hat Anna Giordano bei einer Analyse von Kölner Karnevalsliedern herausgefunden.
Und dann die Hände zum Himmel, komm, lasst uns fröhlich sein. Wir klatschen zusammen und keiner ist allein.
Drückt nicht dieses einfache und allbekannte Karnevalslied eine christliche Grundeinstellung aus? Die Hände nach oben, wie beim Gebet zum Gottvater ausgestreckt, alle bilden eine große Gemeinschaft und freuen sich.
Wir wollen trinken, noch einen trinken, weil man die Sorgen dann vergisst.
Nun ja, den Vers überhört man dann gerne mal, auch das ist christlich.
Und an morgen wird heute nicht gedacht.
Wie war das? Sorget euch also nicht um morgen, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Ganz eindeutig haben wir hier Matthäus 6, 34. Sehen wir weiter.
Dicke Mädchen sind einfach die Besten. Dünne Mädchen wollen immer Blumen. Schade, aber dicke wollen immer Schokolade. Dicke Mädchen haben schöne Namen.
Na also, hier kommen auch mal diejenigen auf ihre Gunsten, die sonst vielleicht eher gesellschaftlich benachteiligt sind. Kann es etwas Freundlicheres geben? Nächstes Lied. Hier wiederum sehen wir, der Kölner Dom, bedeutendes Symbol des westdeutschen Katholizismus, wird ins Zentrum der Betrachtungen gerückt. Das aber bedeutet keineswegs, dass die Kölner sich in einem konservativen Deutschtum verschließen. Wie es auch die Wagen des diesjährigen Rosenmontagszugs gezeigt haben, sind sie außerordentlich offen für den interreligiösen Dialog.
Ich bin Grieche, Türke, Jude, Moslem und Buddhist. Wir all, wir sind nur Menschen.
Ist das nicht was? Vorm Herrgott sind alle Menschen gleich, das jedenfalls glaubt der Kölner Karneval. Christlicher geht es eigentlich gar nicht. Und abschließend noch ein ganz besonders schönes Lied, das die weniger fröhliche Fastenzeit
am Aschermittwoch ist alles vorbei
gewissermaßen überspringt und die Osterfreude schon ein wenig vorwegnimmt.
Wirst du in der Pizzeria von der Mafia bedroht?
Es gibt ein Leben nach dem Tod.
Rollt der Castro durch die Lande und der strahlt im Abend rot?
Es gibt ein Leben nach dem Tod.
Nach dem Tod,
nach dem Tod,
nach dem Tod,
nach dem Tod.
Es gibt ein Leben, ein Leben.
Und war es so schlimm? Das war jedenfalls unsere Karnevalssendung. Beschwerden bitte direkt an uns. Ansonsten Alaaf, Helau, bis morgen früh, dann ist Aschermittwoch. Redaktion Stefan Kempes. Ihnen alles Gute.